Manuel. Weißt du was, kennst du das, wenn du jemanden kennenlernst oder jemanden wieder triffst und dann irgendwie schon viel zu spät ist, um wegen am Namen nochmal nachzufragen? Ich sage immer zu dir Manu, aber jetzt in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob Manu überhaupt richtig ist. Ich müsste eigentlich meine Frau nochmal fragen, ob Manu dein Spitzname ist oder ob ich das nur so höre, weil alle immer so Manu.
Da funktioniert es jetzt schwierig, aber ich gebe dann einen Tipp so, wenn ich in einer Runde bin, ich versuche dann immer, dass einer, der denjenigen kennt, den ich ein bisschen zum Reden bewege, dass er mit dem anderen redet und irgendwann wird er den Namen verwenden. Und wie ich ein einziges Mal den Namen gehört habe, verwende ich ihn danach so 5, 6 Mal und ich schwöre, das fixiert sich rein.
Ich mache das oft sonst so, dass ich dann schaue, dass ich halt irgendwie dann halt wen mitnehme und so, dass die sich gegenseitig vorstellen halt.
Ah,
Weißt du?
das
Dann
ist aber
so,
auch gut. Das ist aber auch gut.
dann
By the
geht's
way,
dahin.
das ist
Also,
und du?
kennt ihr euch schon? Aber dein Spitzname ist schon Manu, oder?
Ja, also wie gesagt, früher in der Schule haben sie mir den Nachnamen angesprochen. Das war direkt gleich mit Zelnik. Danach hat sich eigentlich Manuel immer mehr daraus kristallisiert. Und jetzt eigentlich meine Freundin nennt mich auch immer Manu. Ja, und eigentlich auch, muss ich sagen, jetzt hat sich eigentlich eher so Manu in den letzten Jahren im Freundeskreis halt natürlich jetzt entwickelt. Also jetzt bei Business Partner etc. ist noch immer Manuel oder Zelnik.
Okay, wollte
Also
nur
Herr
wissen.
Zelnik,
Hätte
ja.
auch sagen können, dass es dein Businessname ist, weil.
Nein, 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 das ist gar nicht. Das ist, ich habe mir ab und zu überlegt, weißt du, weil die Firma ja Mace & Friends heißt und die geht ja raus aus Manuel Zelnik, Mace, dass dieses Mace halt ein bisschen, sag ich mal, initiiere. Habe ich jetzt aber da noch nicht so einfach gemacht, weil.
Es muss auch irgendwie natürlich sich entwickeln, oder? Das
Genau,
kamst du auch,
genau.
wenn du dir so vorstellst, das verstehe ich schon. Du hast jetzt schon davon gesprochen, dass du beim Aufwachsen hast dich Zelnik genannt, also deinen Nachnamen. Wo bist denn du aufgewachsen eigentlich?
23. Gemeindebezirk, im wunderschönen 23. Gemeindebezirk. Genau, direkt halt eigentlich in der Gegend so. Alderla, Burkittgasse. Also Burkittgasse, wir haben es früher immer Pure Kid genannt. Burkitt. Bist sicher auch noch einigen Leuten, die das da jetzt hören, ein Begriff. Genau, und dann eben diese ganze Richtung rauf, Richtung Otto Probst, Sterngasse, Werdesiedlung. Also das heißt, es war immer so ein bisschen so 23.10., wo sich, sage ich mal, so meine Hut bewegt hat. Und ja.
Also ich kenne dich ja jetzt mittlerweile, keine Ahnung, wahrscheinlich seit über einem Jahr schon mittlerweile, aber ich kenne dich durch meine Frau. Und wir haben sehr intime Momente schon miteinander verbracht. Du warst mit auf der Hochzeit.
Ja,
Ne?
es war sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schön.
Es war auch wahnsinnig schön, dass du da warst.
Danke.
Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Aber auch, keine Ahnung, wir waren auch schon was trinken, haben schon kennengelernt und Ding. Aber eigentlich so viel weiß ich von dir gar nicht. Ne? Meine Frau schwärmt von dir, die mag dich sehr gern.
Hört man gern.
Und da hat mir auch erzählt, dass du schon eher aus dem Nichts dir viel aufgebaut hast. Und das ist auch der Grund, warum ich dich im Podcast haben wollte. Du bist Unternehmer, das weiß ich. Ich weiß, dass du die letzten Jahre auch sehr viele Struggles durchgemacht hast. Und ich glaube, das gehört zum Unternehmertum eben auch dazu.
Absolut.
Und dass du da aber auch durchgebissen hast und da dran bist. Und dann hat mir meine Frau noch erzählt, na ja, aber aufgebaut hat er sich alles komplett von alleine. Das heißt, du bist halt da im 23.10., also 23.-10. aufgewachsen, bist zur Schule gegangen. Und dann hast du irgendwann gedacht,
Dann
so.
eigentlich in der Schule, also wenn wir jetzt wieder zum Beispiel bei Schule oder sowas gehen, da ist dann auch in die Richtung 15 gegangen. Ich war in der Tiefenbachgasse, habe dort eigentlich maturiert, weil ich halt aus meiner alten Schule, wie soll ich sagen, mir empfohlen wurde von meinem Turnlehrer an meine Mutter, die des Öfteren die Schule besuchte, weil das Gebäude und die Architektur natürlich so schön war, wurde halt mir dann besser nahegelegt, dass ich vielleicht für den Endpunkt der Matura, also die letzten 4 Jahre für die Oberstufe, dann vielleicht eine andere Schule aufsuchen sollte. Und ja, das war dann halt in manchen Aspekten vielleicht nicht so leicht.
Also dir wurde nahegelegt, die Schule zu wechseln, oder?
Ja,
Das bist du aufgeführt oder hast du das Schwert dann mit der Schule?
sagen wir so, ich war vielleicht immer ein bisschen auffälliger. Ja, habe halt damit auch schon sehr viele Leute gekannt. Das ist halt immer, wenn du viele Leute kennst und dich mit vielen Leuten umgibst, ja, verstehen sich dann vielleicht manche Leute nicht und dann kommt man halt immer wieder in so ein bisschen so soapartige.
Du musst das nicht genau erklären. Ich
Genau.
glaube, man kann sich schon ein Bild daraus machen. Und dann, okay, und dann hast du deine Oberstufe halt gemacht, aber
Genau.
hast du währenddessen dir schon gedacht, war das ein Ding, ich werde irgendwann einmal Unternehmer? War das schon dein Ding, oder?
Also ich muss sagen, eigentlich ganz früh, ich war früher auch so im Schauspielunterricht und sowas. Also
Wirklich, was
ja,
war?
in der Schule. Ja.
Lustig.
Also das war Volksschule und dann erste Stufe, Oberstufe, glaube ich sogar. Eigentlich habe ich immer auch die Hauptrollen gehabt, dann aufgrund halt Verhaltensauffälligkeiten, meistens dann immer die schlechteste Rolle, aus der habe ich aber trotzdem noch immer das Beste gemacht. Aber per se eigentlich war dieses Unternehmen, ich wollte immer schon selber was machen, das war schon in so im Kopf, habe das vielleicht nicht so titulieren können mit Unternehmertum, aber dann in, sage ich mal, so siebte, sechste, siebte Klasse, da ist halt sehr klar geworden. Also da auch wie gesagt, damals hat es noch nicht so diese, zum Beispiel diese Taxi-Werbungen gegeben oder noch nicht so wie heute, hätte ich damals halt auch geile Ideen gehabt, nur da, es war nicht so, ich hatte nicht so einen Umkreis, wo jetzt Papi, Mami vielleicht Unternehmertum haben oder sowas, wo man halt vielleicht diese Anknüpfungspunkte gehabt hätte, dann die Leute von mir waren halt auch eher Training, anderen Sport, Fußball, Boxclubs.
So, Schritt für Schritt, du hattest nicht die Anknüpfungspunkte.
Genau, ich hatte nicht die Anknüpfungspunkte, aber die Intuition auf jeden Fall schon. Also ich wollte schon immer mein eigenes Ding machen. Das war mir sehr, sehr wichtig.
Hast du ein Angestelltenverhältnis schon gehabt damals auch mal?
Wenn ich ganz ehrlich bin, also außer jetzt Praktika etc., hatte ich ein einziges Angestelltenverhältnis von meiner Selbstständigkeit, was auch nur 8 Monate ging. Das heißt, ich war mein ganzen Leben eigentlich nie länger oder
was hast du gerade damals?
Ich war bei One Dozen Things Saleskraft.
Ah ja, yes. Stimmt, das hast du mir auch schon mal erzählt.
Genau, großes Medium, auch heute noch, extrem viele Mitarbeiter und so, war damals halt noch kleiner. Genau, das war halt so meine erste B2B-Erfahrung, wo man dann wirklich halt auch schon die Sachen, die wir heute auch verkaufen, Social Media und Content-Sachen an Unternehmen verkauft hat. Und da bin ich eigentlich auch so ein bisschen noch mehr am Geschmack gekommen. Ich habe früher halt, also dann beim Studium, auch halt, wie soll man sagen, über Social Media auch schon geschrieben, 2013 so Bachelorarbeiten etc., danach über Apps und war immer halt dann schon diese digitale Richtung, weil ich das halt relativ früh erkannt habe, dass das wird die Zukunft.
War ja damals auch voll, oder? So ein richtiger Hype. Also ich kann mich erinnern, vor 10, 12 Jahren war ich gerade mitten im Studium, natürlich auch nebenbei gearbeitet oder Projekte gestartet und ich habe schon, da war schon sehr, weißt du, Silicon Valley und alle machen Startups, dann musst du einen Exit machen und Ding. Und ich habe dann mit jemandem zusammengearbeitet, der hatte eine größere Agentur auch, eine DJ-Agentur in Wien und der hatte eine Idee für ein digitales Produkt, für ein Online-Produkt, für Junggesellenabschiede und Partys.
Okay.
Und wir haben dann eigentlich zusammen das ausgearbeitet für generelle Feiern, große Feiern, auch B2B, um was Größeres daraus zu machen. Ein bisschen ein Baukastensystem, ist auch wurscht, weil wir haben sogar entwickelt. Wir sind da relativ weit gekommen. Wir haben lauter Partner und Partnerunternehmen in Wien und Salzburg an Land gezogen, die mit uns gearbeitet haben. So Steak-Lokale, Diskotheken, alles drum und dran, um Partys zu veranstalten. Und dann haben wir uns zerstritten. Wir machen das lieber nicht, so kurz vor Launch. Also nicht wirklich zerstritten, aber wir haben es, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich gesehen. Und parallel dazu war ich in der Schauspielschule.
Ja, geil, krass.
Deswegen habe ich die Schauspielschule gemacht und ich war so halb, so mit einem Bein in der Schauspielschule nach dem Studium, mit dem anderen Bein in diesem Startup und wir machen das
geil,
groß.
Geil, geil.
Und habe dann aber auch gemerkt, also das Erste war, ich habe mit der Schauspielschule aufgehört, weil ich gemerkt habe, du kannst nicht Dinge halbherzig machen.
Ja.
Ich habe gemerkt, die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen dort, die haben halt wirklich jeden Gratis-Job und überall und du musst Leute kennenlernen und voll Gas Montag bis Sonntag. Während ich versucht habe, das zu machen, aber du musst ja dein Startup, also dein Unternehmen musst ja genauso Montag bis Sonntag folgen. Also das ist ja kein fixes Einkommen. Und dann haben wir uns halt ein bisschen über die Anteile zerstritten, wie wir das weitermachen und das Finanzielle. Und ich habe mich dann auch, das Ding war, wir hätten schon weitermachen können, aber es wäre finanziell für mich sehr unsicher geworden. Und ich war dann so an einem Punkt, da war ich halt schon 25, wo ich mir gedacht habe, eigentlich nach all dem, und ich habe viele Projekte schon gemacht und sowieso gearbeitet habe ich immer, ich habe immer nebenbei gearbeitet, war so, ich will jetzt ein fixes Einkommen, ich will was Gescheites verdienen. Monatlich fix. Kein Risiko, es kommt und dann gehst du am Freitag Party machen und
das
legst zur Seite vielleicht, was ich dann 8 Jahre später vielleicht wirklich dann angefangen habe. Aber weißt du, was ich meine? Und jetzt denke ich mir, kam bei dir nie der Punkt damals, wo du gesagt hast, so hey, irgendwie jeder in meinem Umfeld fängt an, Geld zu verdienen und die gehen andere Schritte im Leben, die halt vielleicht ein bisschen mehr bilderbuchmäßig sind.
Also man muss dazu sagen, ich habe ja auch schon während meiner Schule wie ich dann in der Tiefenbach war, im 15. Bezirk, haben wir halt dann schon mit einem meiner besten Freunde damals, habe ich halt angefangen, schon Partys zu machen. Also wir haben erst so Homepartys und sowas gemacht und dann haben halt das ein bisschen professionalisiert, wenn wir dann halt einen Club gefunden haben dort in der Umgebung. Dann haben wir erst halt mal so eine, da war so Weltuntergang, 21.12.2012, glaube ich, so, ja. Und dann haben wir Pass auf, dass man sich draufgehauen. So
in welchen Club hast du Partys gemacht?
Im Utopia. Der war im 12.
Ja.
Ist eher so eine polnische Disco, würde ich sagen.
Mhm.
Aber eben war damals halt auch schon, hast halt auch Partys veranstalten können. Mhm. Und die Location war relativ groß, also groß für das halt jetzt für eine Party. Und relativ cool eingerichtet auch. Also der Club ist nicht so schlecht eingerichtet.
Ich erinnere mich, dass ich mir damals immer gedacht habe, ich habe halt in St. Pölten, was viel kleiner ist, aber ich habe mit 3 Burschen Partys veranstaltet dort. Und halt, weißt du, dass die ganze FH gehabt und die ganzen Leute, die du halt einladen kannst. Und haben einen Verein gegründet und so. Und ich habe mir immer damals gedacht, mit Partys kannst du Fettkohle machen, vor allem in Wien und so.
Wenn du die Gas traust,
Den Schritt bin ich nie gegangen. Hat sich nicht so ausgezahlt.
Also ich sag's ehrlich, bei den Events dann, also wie wir dann studieren gegangen sind nach Villach, also ich habe dann in Villach Betriebswirtschaftslehre studiert, bin ich auch erst im zweiten Semester draufgekommen, weil mein Englisch relativ schlecht war, bis ich dann irgendwann halt von einem Kollegen, dann, weil das alles so auch viel Mathematik etc. war, und dann sage ich irgendwann zu meinem Kollegen, weil ich wollte eigentlich Unternehmensführung studieren. Und dann frage ich meinen Kollegen so, Business Management, also wie würdest du das eigentlich so im Deutschen sagen? So, naja, ganz klassisch halt BWL, Betriebswirtschaftslehre. Und dann denkst du so im zweiten Semester, denke ich, peinlich, was du erzählst, aber ja, ist die Wahrheit halt. Dann denke ich mir so, ah geil, ich bin jetzt ein BWL-Student. Wollte ich eigentlich nie werden, aber ja, auch nicht schlecht. Weil ich mir eigentlich dachte, das Unternehmen ist für mal Business Management. Aber wurscht, wie gesagt, war dann auch eine super Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber eben bei den Events, wir haben es halt damals so gleich mitgezogen. Ich habe auch eine Bootparty gemacht, Abschlussbootparty in Villach. Haben wir das eigentlich von der Universität, heute kann man es sagen, von der Universität zahlen lassen, für das es eigentlich viele private Leute von mir auch dort waren und auch einige Studenten haben wir dann Boot über die...
Es ist auf jeden Fall verjährt, das war vor 30 Jahren.
Ganz genau, im Minimum. Und haben eben da Bootparty und sowas gemacht. Also das heißt, ich habe dieses Partygewerbe eigentlich immer auch so ein bisschen zeitweise mitgemacht. Das heißt, ich habe nie so diese finanzielle Sorge gehabt, komme auch eher aus einer Mittelklassefamilie.
Aber jetzt, macht man da nicht irgendwie schnell viel Geld, dass man aber auch schnell verprasst, weil man eben dieser Partyszene
ist? Muss ich sagen, na, also bei Partys, wie gesagt, würde ich auch noch heute behaupten, aber können Leute gerne in die Kommentare schreiben, wenn sie es anders sehen. Ich persönlich würde behaupten, bei Events verdienst du dann, wenn du die Gastro hast. Wenn du die Gastro machst und die Getränke und sowas verscherbelst, da liegt meines Erachtens schon noch Geld drin. Sonst Eintritt, meistens mit dem DJ geht das so ein bisschen einher, wenn du einen guten DJ hast, muss der Eintritt höher sein, das zahlst du halt so mit dem. Aber anhand der Gastro meines Erachtens, da verdienst du halt, weil die Sponsoren halt, die geben da jetzt irgendeine Gratisware etc. Vielleicht gibt er halt mal mit der größte Club von Kärnten, weil er ein Banner oder sowas aufhängen hat können, wie die Afterparty bei denen gemacht haben, haben wir natürlich auch was gezahlt. Aber per se, das war nicht so, was den Dings wettgemacht hat. Also ich glaube, bei der Gastro liegt bei Events eigentlich meines Erachtens das Geld drin.
Okay, dann hast du ja irgendwann gedacht, okay, ich mache keine Partys mehr, weil die Gastro hast du wahrscheinlich nicht kriegt.
Genau. Ja. Nein, ich muss auch sagen, es hat sich dann irgendwie so auch verlaufen. Ich habe dann wir waren dann auch in, also das ist halt alles ein bisschen auch überschnitten, mein Leben, weil also wirklich oft immer so sehr Wendungen gemacht. Wir waren eben dann in Dubai, haben dort halt dann BP Performance kennengelernt, die tunen halt so Ferrari, Lamborghini etc., also da sind wir halt voll in so eine Scheichwelt eintaucht, eigentlich kannst du sagen, wirklich fast zu determinieren mit dem Spiel Deutschland gegen Brasilien, wo Brasilien leider halt komplett von Deutschland demoliert worden ist, und da waren wir damals noch mit dem Besitzer, schöne Grüße an den Jimmy, sind wir damals halt so, sag ich mal, bei einem Scheichsohn oder keine Ahnung, mit dem irgendwas mit Öl oder Petroleum gemacht, eben in so einem Rondo drin gesessen, und dann hast du halt das erste Mal, wo Diener reinkommen mit, der eine hat, das weiß ich noch, das werde ich nie vergessen, einer hat nur ein Tablett gehalten mit Cola-Dosen. Das heißt, ein Diener hat nur die Cola-Dosen reinbracht, der andere das Essen, weil es war Ramadan, wir sind mit Iftar halt am Abend, da sind drei Leute, bringen das Essen rein, der Fernseher vorne, ein Rondo, wo alle halbwegs liegen können, wir sind aber eh schon 8 Leute. Aber komplett verrückte Welt, andere Welt. Und da habe ich halt dann so ein bisschen, weil wir halt schon davor mit Digital-Marketing was gemacht haben, mit Webseiten etc., habe ich halt eigentlich gleichzeitig mit dem Kollegen halt so, sage ich mal, ein bisschen die Company aufgebaut. Ich war halt zuständig eben für die Marktkommunikation, für den Sales und sowas. Und gleichzeitig die Events, gleichzeitig das Studium. Und dann habe ich halt gemerkt, das zerreißt mich irgendwie. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich muss irgendwas zurückstecken. Wie gesagt, Studium will ich jetzt einfach abschließen, das will ich fertig machen. Ich bin schon zweit. Ich will die Zeit auch mit den Leuten da genießen. Das heißt, die Events, da habe ich eigentlich Bock gerade drauf noch. Und habe halt dann eigentlich die Website-Agentur, die der Kollege dann weitergeführt hat, die auch sehr, sehr erfolgreich worden ist. Und wir halt dann heute noch Projekte miteinander machen. Genau.
Aber das war nicht die Agentur, also die du jetzt...
Nein, gar nicht. Die Agentur ist eigentlich dann erst viel später sogar. Erst nach meiner Wohnung aus in Pfingstzeit ist sie eigentlich gegründet worden, im Jahre 2018. Ich war ja dann noch dazwischen eben nach dem Studium arbeitslos, dann, weil ich kein Arbeitslosengeld kriege, weil ich zu wenig noch gearbeitet habe, habe ich Notstandshilfe gegeben. Da habe ich mich bei der Notstandshilfe selber, also ich glaube, da bin ich sicher auch in Österreich einer der einzigen, die sich selber von der Notstandshilfe abmelden, obwohl sie dir weitergezahlt werden würde. Habe ich gesagt, na, mit 31.12., also jetzt sind wir 2017, 2018, sowas um den Dreh. Na, 2017 muss gewesen sein, weil es geht ja gar nicht anders. mache ich den Cut und sage, ich werde noch sitzen bei dem AMS. Sag so, ja, ich würde mich gerne von der Notstandshilfe abmelden. Und sie so, was meinst du abmelden? Also, sie haben ja noch Anspruch. Ja. Ich sage so, nein, ich möchte ab 31.12., dass sie das einstellen. Und sie so, ja, haben sie jetzt schon einen anderen Job? Jetzt sage so, nein, ich mache jetzt dann mein eigenes Ding und ja, ich will das nicht. Ja, aber das können sie so parallel. Ich so, na, also wie gesagt, ich will das nicht machen. Ich sage, ja, ich könnte ihnen halt dann noch was empfehlen, das ist das UBIT-Programm oder sowas. Und haben mich dann eigentlich aus dem AMS, aus dem UBIT oder sowas halt dann selbstständig gemacht. Aber auch dort nach 2-3 Monaten schon gesagt, hey, na, ich will jetzt komplett alleine, ich will von euch, weil ich wollte eigentlich nie Geld vom Staat haben, ich wollte das immer einfach selber machen, das war mir eigentlich immer wichtig, weil es auch in meiner Familie halt eigentlich so, ja, da hat jeder eigentlich immer gearbeitet, also das heißt eigentlich immer gearbeitet, immer ins System eigentlich einzahlt, ja, kann man halt auch von verschiedenen Dingen betrachten, aber am Ende des Tages eben war mir halt dann wichtig, eben sich wirklich auf eigene Beine zu stellen, auch wie die Kohle dann halt vielleicht nicht da ist, aber ich wollte eigentlich mein eigenes Ding machen und gesagt, hey, ich stampfe das jetzt aus dem Boden raus. Ja, habe durch die Bekanntschaft, die wir waren, deswegen zwei Kunden, die mich halt von damals noch kannt haben, aber die ich aus meinem Bekanntenkreis ja dort reinbracht habe, also ich die selber gekannt habe, das waren meine ersten zwei Kunden, also die Mutter von jemandem und den Vater.
Also du hast schon Kunden gehabt, du hast nicht gesagt, ich gründe jetzt eine Agentur und habe keine
Kunden.
Genau,
ich habe zwei Kunden gehabt und habe so 1.500 im Monat oder sowas gleich verdient. Also das heißt eigentlich ein normales Gehalt, ich habe jetzt dort auch keine Unsummen verdient. War es da nicht so schwer, ist, ich habe nicht so einen Verlust gehabt. Und mein Kollege hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen zu diesem letzten Push gegeben, weil er ihm gesagt hat, hey, schau, du hast jetzt eigentlich gerade nichts zu verlieren, wenn du dich mit deiner Ausbildung etc., ich habe BWL-Studium, Diplom in Marktkommunikation etc., weißt, gute gewisse Erfahrungen, er hat gesagt, hey, du hast kein Risiko. Und wenn du jetzt aber wo reingehst in eine Bude und halt Gas gibst, wirst du wahrscheinlich schnell bei 3-4 Fetzen sein, 4.000 Euro. Und dann ist halt das Risiko auch höher. Also ich verstehe jeden, der
musst du ein bisschen von den Details rausgehen, weil Okay. Das kann niemand folgen. Die Summen sind auch
alle Schnelldenker sind dabei.
Die Summen sind auch egal. Die nicht, aber du hast dann gesagt, okay, ich gründe jetzt mein Unternehmen. Mhm. Das ist Maze & Friends, war schon der Name damals. Und du hast deine ersten zwei Kunden schon eben mitgehabt, die du eben schon kanntest, aus deinem Bekanntenkreis. Finde ich, ist auch eine gescheite Idee und so kenne ich es auch von den meisten Agenturen. Also die Agenturen, die ich kenne, die auch funktionieren. Du startest ja nicht mit, ich mache jetzt eine Seite und ich habe eine Agentur, sondern du startest mal, du musst ja eine Arbeit auch haben und die Arbeit hast du, wenn du einen Kunden hast. Kannst du dich erinnern, wie war das für dich da erst? Ich stelle mir das so vor, okay, du gibst jetzt dein Angestelltenverhältnis, ist vorbei, die Mindestsicherung kriegst du auch nicht mehr und jetzt hast Maze & Friends gegründet und jetzt sitzt da und dann denkst du auch, okay, und jetzt bin ich Montag bis Sonntag am Hackeln. Eigentlich, du musst ja als Unternehmer, du hast kein Wochenende, du hast eigentlich keinen Feierabend, du hast deine zwei Kunden, ist ja schön, aber du brauchst ja mehr, du musst ja wachsen, du musst ja mehr rausziehen. Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, wo du gesagt hast, heute, jetzt bin ich selbstständig, jetzt ist Maze & Friends am Start?
Es war eigentlich so, glaube ich, der Jänner 2018, wo ich, also die Firma wurde am 3. August 2018 offiziell gegründet. Mhm. Davor ist man halt noch in der Vorgründungsphase. Mhm. Und genau. Und davor, ja, schaut man halt einfach, dass man zu Kunden kommt. Ich habe ja auch schon Kunden gehabt, aber ich habe mich auch mehr noch in die Materie reinarbeiten müssen, weil mir immer wichtig, auch noch heute, dass man einfach Qualität liefert, dass passt, dass die Betreuung passt, dass man proaktiv, viele Agenturen, die geben auch keine proaktiven Ideen, das ist wie beim Bilder, du sagst, ich möchte eine Cola-Dose und das und der liefert da genau das. Aber wir sind halt schon so eine Agentur, die halt dann sagt, okay, ja, so können wir es machen. Das wären aber derzeit eher die Trends, das wären eher die Punkte, die euch weiter voranbringen, vor allem die Ziele, die ihr habt, bringt euch das wahrscheinlich schneller hin und gehen dann halt auch proaktiv in den Diskurs.
Und du hast da von Anfang an aber gedacht, hey, cool, und ich fühle mich wohl und ich mache das jetzt. Und hast dann nicht gedacht, scheiße, vielleicht sollte ich doch wieder einen Angestellten
machen. Nein, überhaupt nicht. Ich muss auch dazu sagen, fairerweise, ich habe auch nebenbei am Markt damals noch Käse verkauft. Also zusätzlich war auch Käseschneider, war auch in dem eigentlich relativ, also sehr, sehr gut, weil ich halt gern Käse gegessen habe auch.
Einfach ein Käse, eine Käsesorte.
Käse. Einfach Käse. Einfach
wirklich, einen Online-Shop gehabt oder?
Nein, das war kein Online-Shop. Also den Kollegen, für den ich damals angeschnitten habe, kennt man auch heute. Also ein sehr, sehr, sehr bekannter Typ, würde ich sagen. Aber das war halt noch damals, wie er keine Online-Shops, keine Shops in irgendwelchen Malls etc. drinnen hat, sondern es war sehr, sehr früh damals noch. Und ja, wie gesagt, der hat halt dann immer Weihnachten, das war auch geil. Da habe ich auch viel über das Unternehmertum gelernt, weil er doch gewusst, wie er die Mitarbeiter richtig motiviert. Weil der ist immer am Anfang in der Früh mit einer Liste gekommen und dann immer gesagt, ja, hey Leute, schaut, der und der war der Erste gestern, das ist der Letzte, ah, da musst du noch ein bisschen aufholen, du, was willst du sagen, was macht so den Punkt aus? Und ja, da hast du halt schon so gemerkt, wie man Mitarbeiter richtig motiviert, wie man vielleicht auch die Leute so ein bisschen in Konkurrenz setzt, weil es halt das doch um das geht, weil dadurch motivierst du halt die Leute, dass jeder halt performt. ja, auch so Sprüche, wie gesagt, das würde ich jetzt heute nicht 100% so sagen, aber auch so Sprüche waren sehr interessant. Schaut er mich im Stand an und sagt so, weil ich gesagt habe, ja, weil ich bei gewissen Punkten so, würde ich sagen, Gewissensbisse gehabt habe, schaut er mich an, mal, willst du der Wolf sein oder das Schaf? Und das war ein, muss ich sagen, ein sehr prägender Moment, weil auch oft, weil bei einer Messe, also jeder, der vielleicht so Messen kennt, der weiß halt oft, die Leute werden dort Geld ausgeben. Und dass auf einer Messe jetzt sehr viele Dinge sind, die vielleicht ein bisschen Bullshit sind, weißt du?
Aber was für Dinge, also produktmäßig,
oder? Ja, na, weißt du hast ja dort auch so, ich will jetzt gar nicht die Marken dann runtermachen, aber weißt du, so Staubsaugersachen etc., du hast ja auf einer Messe schon, also jeder, der mal auf so einer
richtigen... So wie Teleshopping-Produkte halt so teilweise, ne? So Butterfly-Apps-mäßig.
Genau. Ja. Wie gesagt, solche gewisse, also jeder, der schon mal auf so einer richtigen Konsummesse war, der weiß halt auch, was da so für Produkte und sowas gibt und es ist halt auch viel die Show etc. am Ende des Tages. Und ja, eben wie gesagt, habe ich halt viele Dinge auch über so Unternehmertum gelernt, weil halt dass halt viel um diesen Biss geht, nicht aufgeben, Gas geben.
Aber ja. Ich denke, das mitgeht, dass man ruhig, also ich habe während dem Studium neben wertorientiertes Management, wo du halt Unternehmenswert dir natürlich anschaust, auch werteorientiertes Management. Mein Dozent war halt aus, war halt selber eine Hotelkette besessen und hat selber auch irgendwas BWL-lastiges, aber auch Philosophie studiert gehabt und hat das immer sehr kombiniert und hat immer gesagt, neben wertorientiertes Unternehmensmanagement gibt es auch werteorientiertes Unternehmensmanagement. Und ich denke schon, dass deine Werte, die sich im Gewissen äußern können, irgendwo natürlich musst du halt schauen, okay, wo setze ich die Grenze und wo schaue ich auf was, weil du kannst jetzt auch nicht, wenn du einen Mitarbeitenden hast, sagen, ich gebe dem jetzt 100% und zahle mir selber nichts aus, weil das wäre zu weit. Aber
habe ich auch, muss ich sagen.
An Radar ist es ja schon, oder?
Muss ich sagen, manche Sachen habe ich auch sehr früh lernen müssen. Ich weiß noch, meinen ersten Grafikdesigner, da habe ich meinen ersten großen, also größeren Auftrag reingeholt und ich weiß, es war 3000 Euro und ich habe da habe ich gewisses Weitergeben-Geschäft auch noch nicht so ganz verstanden. Und da wirklich beinhart, obwohl wir jetzt nicht, also er hat seine Firma gehabt und ich, wir haben sich beide in so einem Kurs kennengelernt haben. Und ich habe dann wirklich beinhart, obwohl eigentlich eher weniger Arbeit gemacht hat, würde ich sagen, habe ich wirklich fair aufgeteilt. Ich habe gesagt, heißt, wir kriegen 3000 Euro, geil, du 1005, ich 1005. Wir waren aber nicht Partner in derselben Firma oder sowas. Und da habe ich halt dann gemerkt, so man muss bei manchen Dingen schon ein bisschen auch mehr auf das Wohl der Firma schauen und schauen, wo will man hin, mit welchen Partnern will man arbeiten.
Das ist auch langfristig, es bringt dir den Leuten
ganz genau
nichts, bringt deinen Mitarbeitenden auch nichts, wenn du halt dich pleite wirst.
Na, wo ist auch der, ich würde auch sagen, wo ist das gemeinsame Denken, weißt? Wo ist dieses, man kann zwei Firmen haben, aber trotzdem müssen beide an dieses gemeinsame Wachstum denken, an dieses, hey, du gibst mir mal was, ich gebe dir mal was, weißt du, so dieses, trotzdem dieses Team-Denken, weißt? Ich finde, das ist enorm wichtig, vor allem auch in der Partnerauswahl, auch ich war auch nochmal Wein nach Kasachstan exportieren. David, der hat mir auch ein Unternehmer einen sehr, sehr guten Satz gesagt. Also du musst überlegen, mit wem du dich ins Bett legst. Also ich habe oft so Sätze eben gehört auf meiner ganzen Unternehmer-Channel, wo ich sagen muss, die sind mir schon sehr im Kopf geblieben, die waren sehr prägend und haben sich dann eigentlich auch immer wieder auf diese Unternehmer-Journey bestätigt.
Weil du gerade darüber gesprochen hast, mit wem man eben zusammenarbeitet, ne? Mit wem man sich ins Bett legt, in welcher Form auch immer.
Ja, genau. Das muss man allgemein
Unternehmer. Ich denke mir oft, und ich denke mir bei den Projekten, die ich gemacht habe, also als ich noch mir gedacht habe, ich möchte selbstständig arbeiten, wie gesagt, das war die Phase, hat bei mir mit 26, 27 aufgehört, war für mich immer wichtig, aber auch eben, mit wem ich arbeite. Also ich habe teilweise, kann ich mich erinnern, mit mein bester Freund, heißt auch Manuel, auch mein Trotzer,
der war jetzt in... Schöner Name, muss man dazu sagen.
der kommt jetzt, den müsst ihr bei der Standesamtlichen ein bisschen kennenlernen. Ich habe ihm immer gesagt, weil er hat gesagt, für ihn interessiert das gar nicht. Er mag seinen Job, er mag sein Ding, er ist ein bisschen anders als ich. Und ich hab immer wieder irgendwelche Ideen gehabt, dann habe ich gesagt, weißt du was, ich würde das mit dir machen, du musst eh nichts tun, Hauptsache du bist dabei und wir machen 50-50. Okay. Weil ich cool. einfach mit dir gerne... Ding, aber der Gedanke, der dahinter liegt natürlich, ne, also es würde ihn auch nicht interessieren. Er hat auch keinen Bock auf sowas. Aber der Gedanke, der bei mir dahinter liegt, ist, und das merke ich oft auch bei dem Podcast-Projekt jetzt, ja, das ist natürlich, kann ich das in meiner privaten Zeit machen und mache das neben meiner Arbeit, aber so ein Projekt, an dem ich alleine arbeite und die ganzen Stunden, die du alleine irgendwo sitzt, alleine vom Computer, alleine am Weg, alleine irgendwelche Sachen, die sind sehr frustrierend. Und ich weiß nicht, ob ich für dasselbe Geld, wenn ich mit dem Podcast dasselbe Geld machen würde für meinen Job, aber die ganze Zeit alleine daran arbeite, ob mich das langfristig glücklich machen würde. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Glück, dass meine Frau mich sehr viel unterstützt. Sie ist ja heute da. Und das ist aber für mich auch, weil es einfach ein Ding ist, wenn ich mit ihr gemeinsam mache und mit ihr gemeinsam diskutiere und wir haben unterschiedliche Meinungen, dann macht mir das aber auch mehr Spaß, weil das, womit du deinen Tag beschäftigst und dein Leben, ist ja eigentlich auch wichtig, oder? Also diese Gedanken, ist es nicht Unternehmertum, gerade wie du es machst, auch teilweise einsam?
Ich muss sagen, ich habe relativ früh dann angefangen mit Freelancer zu arbeiten, eben dann in den letzten Jahren halt auch dann mit Mitarbeiter, also mit Angestellte. Am Anfang muss ich sagen, wenn das Zünglein an der Waage immer an dir hängt etc., ja, das stimmt, dir bleibt halt auch mehr über, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und ich muss sagen halt, was ich dran bis heute wahrscheinlich so noch ein bisschen sehr vermisse, ist diese Freelancer-Zeit, weil dieses, das habe ich auch dann da auf der Zeit Freiheit in der Corona-Zeit auf den Arm tätowiert in Minsk. Weil ich halt gemerkt habe, und das Unternehmertum ist für mich jetzt nicht, es geht nicht nur ums Geld, es geht vielmehr um die Freiheit. Mhm. Die Freiheit ist das, was eigentlich alles entscheidet und was mich eigentlich im Leben immer wieder antrieben hat. Die Freiheit zu tun, oder die Freiheit relativ, jetzt immer muss das immer auch ein bisschen in Relationen sehen, aber die Freiheit zu entscheiden, wo du relativ was machen möchtest, mit wem du es machen möchtest, das ist für mich auch bis heute noch eigentlich relativ unbezahlbar. Mhm. Und ich glaube halt immer, wenn du mit den richtigen Leuten am richtigen Ort zur richtigen Zeit Gas gibst und dich nicht unterkriegen lässt, dann wirst du immer irgendwie was schaffen. Mhm. Du wirst immer, die Menschen geben einfach viel zu früh auf. Das ist eigentlich eher so der Punkt. Das ist beim Training, warum sind die ganzen Fitnesscenter alle am Anfang des Jahres bumm voll und dann siehst du, in der Sommerzeit ist weniger voll. Weißt du?
Gott sei Dank, Alter. Ich bin im Sommer immer froh, wenn es endlich leer ist. Im Jänner geht man das ziemlich auf die
Nerven. Nein, aber daran siehst du das. Weißt du, einfach die Leute, die haben keinen Biss, sie haben keinen Durchhalt. Und da gibt es ja auch oft so Sprüche oder sowas und das würde ich halt auch unterschreiben. Wenn du nur 10-15% machst, mehr als 90% der Leute, dann performst du die Art. Dann performst du die komplett out, weil einfach die nicht über das drüber gehen. Weil eben sie nicht an Feiertagen arbeiten wollen, nicht Sonntag, selber an der eigenen Marke entwickeln wollen, selber weiterarbeiten wollen. Und deshalb würde ich sagen, ja, das mit alleine, ja, stimmt ein bisschen, aber ich finde, das gehört dazu, aber eins muss ich auch dazu sagen, ich wollte nämlich ganz früher eigentlich so App-Startups und sowas gründen und bin jetzt gerade auch wieder in dieser Richtung. Muss ich sagen, ich hätte aber auch lieber immer eigentlich einen Partner und sowas gehabt. Mhm. Aber eben, weil der Kollege dann vor mir halt gegründet hat, wir haben erst gemeinsam gemacht, ich dann eher halt mit Events und Studium und mich halt deshalb von dem ein bisschen losgesagt. Aber per se war ich eigentlich auch immer mehr der Mensch. Also mehr sollten es auch nicht sein als drei, weil ich finde, ab irgendwann zu viele Köche verderben breit, das kann ich 100% unterschreiben. Aber so bis zu drei, finde ich, geht's noch.
Ich denke mal das eben bei dir, weil ich habe dich ja schon ein bisschen kennengelernt und du bist ja schon jemand, du bist gern mit Leuten, du bist ein sozialer Mensch, du bist gern in Gesellschaft, du machst gerne und du suchst ja auch immer die Opportunity mit irgendwem zusammen. Du hast ja nicht dieses Schrankendenken, sondern du überlegst ja auch gleich, hey, wie kann jeder davon profitieren und wie können wir das machen und wie können wir noch mehr Leute ins Boot holen und am besten haben alle was davon. Und deswegen kam mir der Gedanke, weil ich das von mir auch kenne, aber ich weiß auch, das habe ich schon mal hier, glaube ich, erzählt. Ich habe einmal ein unternehmerisches Projekt gemacht, Punchlines Biz damals mit einem Kollegen oder immer noch sehr, sehr guten Freund Jasko, liebe Grüße Jasko. Das war das einzige Mal, wo ich sage, das war ein Projekt, wo er mich mitgezogen hat. Mhm. Wo er der war, der wirklich die Vision hatte und der mehr Arbeit reingesteckt hat und ich war der eigentlich nur so sich zum richtigen Zeitpunkt drangehängt hat. Wir haben dann auch irgendwann Gründe gehabt, warum wir dann das Projekt sein haben lassen, sind beide, glaube ich,
ziemlich glücklich drüber. Hast du so gefühlt wie er?
Ich muss ihn einmal fragen, wie er es überhaupt gefühlt hat, weil er hat er hat die Idee gehabt, damals das zu machen. Wir wollten im Streaming-App-Bereich was machen, im Musikstreaming-Bereich und auch im Deutschrap-Bereich. Und ich glaube, die Idee war auch richtig. Und ich glaube, hätten wir es durchzogen, hätte es auch funktioniert. Mhm. Ob wir jetzt glücklich wären, ist eine andere Frage. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig, wären wir nicht. Nein. Also das wäre ein Ding. Aber ich glaube schon, dass er der Visionär war und er der Anpackende war. Und ich war ich war noch jung, viel Party machen. Ich habe mich halt durch ihn mitziehen lassen. Und ich weiß nicht, ob er das auch so empfunden hat. Mhm. Ich habe das jetzt im Nachhinein, wo ich dann immer wieder das Gefühl hatte, ich könnte jetzt das und das machen. Aber die andere Person, und ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, welches Projekt oder so, aber die andere Person müsste ich mitziehen und das mag ich nicht.
Nein, das bringt überhaupt
nichts. Das ist frustrierend. Dann machst du es lieber alleine und ebenso wie du sagst, man kann ja Partnerschaften gründen, da wo es Sinn ergibt. Aber ich denke mal, das ist super, super schwierig, dann wirklich, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, ein Arbeitskollege ist wieder was anderes.
Musst halt, würde ich sagen, auch immer, also ich sage immer, wenn die Leute sagen, ja, Arbeit und Freundschaft muss man trennen. Da gibt es verschiedene Ansichten.
Du kannst gerne sagen, ich arbeite sehr gerne mit einem guten Freund zusammen, aber die Arbeitskomponente muss man halt von der Freundschaft ein bisschen trennen.
Ich finde eigentlich, nein, würde ich nicht ganz so sagen. Ich finde einfach, die Wertschätzung muss da sein. Man muss ganz klar auch die Rollen aufteilen. Mhm. Wer macht was etc., weil sonst ist eh klar, sonst kommst du nicht in diesen Streit da rein. Ja, ich habe ja das gemacht, das war viel mehr dafür und du hast ja nur das gemacht, das war ja nur drei. Weißt, und wenn du anfängst mit diesem abzuwerten, ich mehr als du mehr als ich, weißt du, bla bla bla, dann entsteht eher der Streit. Aber wenn beide eine klare
Linie... Vorher schon auch klipp und klar aus.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich würde auch heute, also das rate ich wirklich jedem, das ist halt einfach so, einfach nur, weil du weißt ja auch nicht, ob du überschnappst. Mhm. Weißt, wenn du jetzt, du machst ein geiles App-Projekt etc. und alle, ja, ey, wir sind Brüder und alles richtig geil, bla bla bla. Und auf einmal, das geht wirklich durch die Decke, du verdienst richtig fett Kohle, wir reden wirklich von Millionen etc. Wer weiß, ob du nicht upspaced. Mhm. Weißt? Es geht nicht immer nur um die anderen, es geht auch um dich. Und dann ist es, finde ich, fair, wenn man im Vorhinein, um sich selber auch vor sich selbst zu oder die anderen vor sich selbst zu schützen, so blöd wie es klingt, weil du weißt nicht, wie du bist, wenn du Millionen am Konto hast.
Ja,
weißt?
Voll.
Dass die Leute sagen, ja, wenn ich dann das oder da, dann wäre ich so oder so. Nein, kannst du nicht.
Ja.
Weil du es nicht hast, du weißt es nicht.
Ja.
Ich sage immer, gib dem Menschen Geld, viel Geld, weil dann zeigt sich der Charakter. Mhm. Nicht Geld verändert den Charakter, Geld zeigt ihn. Geld zeigt ihn.
Finde ich aber, ist ein sehr, sehr reflektierter Gedanke, weil du sagst ja auch, das gilt ja auch für mich selbst.
Ja, ist so.
Das gilt ja.
Ist so.
Immer denke ich mir auch. Ich
Verträge, Papier, runterschreiben. Hey, was ist, wenn der und der Case eintritt? Passt, alle unterschreiben. Hey, sind wir jetzt in dem Moment d'accord, dass das für uns alle passt? Ja, für mich passt, für dich auch, ja, für mich auch. Passt, super. Dann unterschreiben wir jetzt. Und that is it. Und im besten Fall, weil das soll natürlich der beste Fall sein, sehen wir den Wisch nie wieder.
Ja.
Weißt, das ist der beste Fall. Ich will ihn auch nie wiedersehen.
Ja,
geil. Weißt,
wenn
weil
man
so
nicht braucht, ist doch super. Ja,
genau,
voll.
Weißt, das ist aber nur dann für den Ernstfall, wenn es scheiße rennt, dann ist sie, ey, Digga, was haben wir damals geredet? Ciao, weißt du, so, weißt, so blöd wie es dann klingt, weißt du, so unterschrieben, aber hey, weißt du, was ist los jetzt, weißt du?
Muss man halt besprechen, muss man
machen. That is it, weißt du? Ja. Aber das ist so ein bisschen auch so ein Selbstschutz meines Erachtens.
Ja. Nein, aber der Punkt macht total viel Sinn, dass du sagst, dass man es auch für sich selber, weil egal welche, ich schaue mir schon gerne, lese mir schon gerne auch Biografien von erfolgreichen Unternehmer, Unternehmerinnen durch oder hab's ja auch von Stars jetzt aus der Musiker und so mitbekommen. Was mich interessiert, du merkst halt bei den Leuten, wo der Erfolg relativ rasch und schnell kommt, das sind ja die Leute, die oft dann überfordert sind und auch nicht wirklich glücklich. Wie viele Menschen erliegen Drogen und was weiß ich, man kennt's
ja,
die krassesten kreativen Genies. Kennst du ja
weißt warum? Weil sie merken, es ist das, weil wir so Leute auch schon kennengelernt. Jetzt hast du, wolltest immer viel Geld haben etc., jetzt hast du das und du denkst ja, jetzt habe ich viel Kohle, jetzt bin ich glücklich.
Ja.
Und jetzt merkst, fuck, ich habe viel Kohle, aber scheiße, warum bin ich noch nicht glücklich? Ja. Und jetzt fängt das Paradigma an, weil jetzt sagst, okay, fuck, ja, natürlich kann ich noch mehr Geld verdienen, aber fuck, das war ja gerade nicht die Lösung.
Mhm.
Das heißt, wie werde ich jetzt glücklich? Und dann space es halt ab und dann, weißt du, warum ist halt immer, du kannst halt immer so dir Glück kurz hochhypen, weißt, aber natürlich ist egal, wie der Rausch vorbei
dann
ist.
Dann kommt auch das Loch
genau,
danach
weißt,
halt.
Ne? Endorphine mehr weniger. Und
vor allem, wenn du dann wirklich richtige Issues hast, dann glaube ich, kicken die halt in dem Moment noch
so
mehr.
Ist so.
Eben, das ist eben der Punkt. Aber eben, wenn du dann die Chance hast, und das glaube ich, finde ich auch immer stark, wenn Leute lang dranbleiben, durchbeißen. Das, was ich mit vielen Projekten nicht gemacht habe. Das finde ich cool, wenn das Leute machen. Dann merkt man auch, dass sie viel reflektierter mit dem Erfolg umgehen.
Ja.
Dass sie sich nicht durch den Erfolg definieren, weil sie halt verschiedenste Phasen gesehen haben und das überfordert einen wahrscheinlich auch für weniger.
Ich sage immer gern zu den Leuten so, du musst wissen, wie der Boden riecht, damit du weißt, wo du nicht mehr hin willst.
Mhm. Voll.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und den habe ich auch, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, boah, get to kids und ich war, also, ja, wurscht. Ich habe trotzdem eine gewisse Erfahrung, das wissen sicher einige Leute. Aber nichtsdestotrotz komme ich jetzt nicht aus den härtesten Familienbedingungen etc., das nicht. Aber trotzdem so klassische, immer, genau, schlimmer geht's immer, aber so klassische Wiener Mittelschicht. Aber trotzdem durfte ich auch schon einige Male erfahren, wie der Boden riecht und wusste dann halt, hey, du musst Gas geben im Leben, du musst, ja, musst deinen Werten treu bleiben, damit du einfach halt dorthin kommst, wo du hin willst und dir selber aber dann auch am Abend den Spiegel schauen kannst.
Mhm.
Weil das ist für mich auch sehr, sehr wichtig.
Mhm.
Ich will am Abend den Spiegel schauen können. Ich mache nicht für Geld alles. Weißt?
Ja.
Es muss am Ende des Tages schon passen, weil was bringt all die Kohle, wenn du weißt, was du für deine Werte hergeben? Das ist nicht wert.
Das meine ich ja. Ich denke mir auch, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, aber das ist meine Erfahrung, weil ich halt im Angestelltenverhältnis bin und gerne im Angestelltenverhältnis bin. Du kennst auch meinen Chef.
Mhm.
Liebe Grüße. Aber eben, was du vorher gesagt hast, die Freiheit machen zu können, was ich will, wann ich will, wo ich will.
Unter Anführungszeichen, aber ja.
Unter Anführungszeichen. Ja, ja. Und es ist ja, man muss ja nicht utopisch denken.
Genau.
Nicht alles zu 1000%.
Genau.
Es ist ja, zum Leben gehört dazu, dass es auch Hürden gibt und Dinge, die nicht passen. Und Arbeit ist immer Arbeit. Arbeit ist nicht Wellness. Es ist halt, also es muss sich auch nicht wie Wellness anfühlen. Es darf sich schon nach Arbeit anfühlen.
Ich sag eins, das ist so ein bisschen der Key, den ich, muss ich sagen, im Leben noch suche. Und das, glaube ich, ist so einer, also ich glaube, das ist einer der schönsten Momente, wenn du das erreichst. Wenn du am Montag um 8 Uhr in der Früh vorm Wecker aufstehst oder 7 in der Früh, weil es manche mal 5, aber wurscht, ich sage jetzt einfach 8, weil für mich ist 8. wenn du um 8 Uhr in der Früh aufstehst, ohne Wecker, aufstehst und sagst, boah, du hast schon richtig, also du kannst das gar nicht erwarten, jetzt mit dem zu starten, was du machen willst, weil dann weißt du, das ist das Richtige.
Das ist, glaube ich, das sehe ich eben anders.
Okay.
Weil ich glaube, dass es nichts geben könnte, sobald mich ein Wecker aufweckt und ich irgendwas tun muss, habe ich schon keinen Bock.
Das ja, ist, aber du wächst, aber ich habe ja gesagt, du wachst vor dem Wecker, nein, aber sobald, weil du schon so Bock hast.
Ich glaube, das gehört dazu, dass wenn du halt Dinge machst und die erfolgreich machst, dass es auch okay ist und normal ist, wenn du aufwachst und du denkst,
okay, na gut, es gibt ja immer Länge, die, es gibt immer Nächte, die länger dauern, da bist du das immer.
Das sowieso. Nein, ich denke, bei mir, Best-Case-Szenario, wunderschön wäre es, ja, wenn es irgendwann Motalks und diese Podcasts so durch die Decke geht, dass ich ein kleines Team habe, eben für mich wäre wichtig, ein cooles Team zu haben, mit denen ich gerne zusammenarbeite und im Best-Case mache ich jede Woche 3 Folgen, weil ich rede gerne und es gibt so viele Leute, mit denen ich reden möchte und es gibt so viele spannende Geschichten und ich stehe auf und ich mache diese Folge und das wäre, aber ich weiß 100%, wenn es mir, und ich stehe gerne auf, ich bin gerne in der Früh wach, ich trinke gerne. Meine Frau ist relativ genervt. Also ich liebe es aufzustehen, einmal einen Kaffee zu trinken und mir was zu überlegen. Aber sobald ich weiß, ich muss irgendwas machen, habe ich schon keinen Bock drauf. Ich meine, ich glaube, das zum gewissen Grad Arbeit immer Arbeit ist. Und das ist immer schon ein Task und das ist schon irgendwas, was du halt machen musst.
Ich sag dir ehrlich.
Und der Tag gehört dazu.
Das sage ich dir ehrlich. Ich habe wirklich, es sind sehr, sehr wenige Leute, die ich kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte. Es sind wirklich wenige. Und wir reden jetzt nicht nur von nur die Erfolgreichen. Auch die richtig erfolgreich sind, sage ich dir ehrlich, da ist auch in sein, ich sage immer das goldene Hamsterrad dazu. Mhm. Die auch, manche sind richtig erfolgreich. Die, weißt du, da passt vermeintlich alles. Aber der hat auch das Gefühl vom goldenen Hamsterrad. Es ist einfach nur ein goldenes, halt kein normales.
Mhm.
Aber ich habe schon manche Leute kennengelernt, so, wo du das spürst. Wo du spürst, der lebt auf eine gewisse Art und Weise seinen Traum. Du merkst richtig so, für den ist Arbeit nicht Arbeit. Weil du würdest es von außen stehen, sagen, geil, das ist seine Arbeit, das ist auch seine Arbeit. Aber wenn der drüber redet, wenn das macht, das wirkt, wie wenn er über Freizeit redet, wie wenn ein anderer sagt, hey, da Fußball und das Team gegen den, weißt, so redet der über Business.
Aber ich glaube, dass da dazu gehört, bevor wir jetzt aber zu sehr in der Metaebene verschwinden, aber trotzdem, dass da dazu gehört, dass die Person gecheckt hat, dass es nicht schlimm ist. Dass ich aufwache und mir denke, ah, jetzt fahre ich wieder ins Studio, gar keinen Bock auf den Verkehr.
Ja.
Und, keine Ahnung, muss wieder selber machen. Aber
Verkehr ist wieder was anderes. Wir reden immer über die Tätigkeit.
Ja, ich meine, aber bei mir ist schon, also wenn ich auch jetzt viel, wenn ich jetzt mit meiner Frau über den Podcast rede, sage ich, ach, muss ich das machen, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Wenn ich aber jetzt mit jemandem, mit dem ich nicht täglich drüber spreche und mich jemand allgemein fragt, wie machst du über den Podcast, dann hörst du mich einfach nur passionate, leidenschaftlich von dem reden, weil ich finde es ja prinzipiell alles mega geil und mache super gerne. Heißt nicht dazu, dass es nicht auch einfach Tage gibt, wo ich mir denke, das und das und das jetzt auch noch. Es ist halt immer noch Arbeit und ich würde lieber ins Gym gehen und dann in die Sauna.
Warte, ich gebe dir ein Beispiel, das genau auf das eingeht. Und was ist, wenn du jetzt nur noch, machen wir so, was ist die liebste Tätigkeit am Podcast für dich, die allerliebste?
Das Gespräch.
Das Gespräch.
Nur das Gespräch.
Und wenn wir jetzt sagen, du müsstest nur noch herkommen, ganzes Studio rennt, Aufnahmeteam, etc., ist alles vorbereitet, Redaktionsplan, sie weist dich ein. Du setzt dich daher, der Kandidat setzt dir und du kannst losstarten zum Reden. Und du musst nur noch das machen, jeden Tag.
Mhm.
Glaubst du, dann pisst sich einer in der Früh auf zum Stehen?
Das ist ein guter Punkt. Das könnte schon sein, dass du mich dann nicht mehr anpisst.
Weil du halt das das meine ich eben. Weil du halt dann.
Und wenn dann aber auch noch die Gäste, am besten aber auch noch die Gäste warten 5 Stunden, bis ich Bock habe, dass wir uns keine Uhrzeit ausgemacht haben, dann bin ich bei dir. Sobald sie mich nicht zwingen, dass um 11 Uhr ein Termin ist, ich glaube, da bin ich einfach, sobald es ein Termin ist, habe ich einfach keinen Bock. Aber ich glaube, das ist, weil das Ding ist, mich hat einmal ein guter Freund von mir vor ein paar Jahren, der dann auch sehr riskante Schritte gewagt hat, coole Schritte gewagt hat, sich gesagt hat, okay, ich höre jetzt mit dem und dem auf und gebe mir die Zeit, um meinen Traum zu verfolgen, und hat er sich genommen. Das fand ich sehr, sehr stark und er hat mich gefragt und vor 2 Jahren oder was, wenn du jetzt rich wärst, Moet, würdest du deinen Job kündigen, was würdest du machen? Meinen jetzigen Job. Und da hatte ich gerade keinen Podcast, keine anderen Projekte, auch keine Ideen. Mhm. Ding, ne? Das war gut. Und ich habe gesagt, ich würde wahrscheinlich auf Teilzeit runtergehen. Ich mag den Job, also diese die Freiheit, die ich mir, obwohl ich hasse montags auch, ich meine nicht, aufstehen, wenn ich einen Termin habe, es ist mir wurscht, ob es Montag oder Sonntag wäre, aufstehen, wenn es einen Termin gibt, mag ich einfach nicht. Aber um von dem wegzukommen, Job, ist anstrengend und was auch immer, aber für mich ist der Job, den ich habe, die Freiheit, das zu machen, was ich will, wo ich will, wann ich will. Ich will das machen. Und davor war ich in der Kreativbranche, in der Musikbranche. Und das habe ich auch nur so lange gemacht, wie ich es gefühlt habe. Dann irgendwann habe ich es nie mehr gefühlt. Und das war eigentlich so ein Talent-Scout sein in der Musikbranche und bei Videodrehs und mit den Rappern unterwegs und Ding. Hört sich ja super cool an. Und das war auch, ich wollte das machen, ich konnte das machen. Es war für mich auch eine Freiheit, das machen zu können und dafür bezahlt zu werden und dann dafür noch Stabilität zu haben. War nicht so gut bezahlt, war in Ordnung. Und dann aber zu sagen, hey, mir geht's nicht gut damit, mir ging es aber psychisch nicht mehr gut damit und ich wollte auch in gewissen Szenen immer sein, in denen ich halt damals war, habe ich auch kündigen können. Und dann zu sagen, okay, jetzt überlege ich mir was anderes und jetzt mache ich das. Mich reizt Unternehmertum schon. Ich glaube, du hast mehr Eier dafür, wenn du das nicht machst. Du gehst ein Risiko ein, du hast Mut, du folgst deiner Leidenschaft, ich finde das geil. Ich meine nur, dass ich glaube, diese Freiheit, die kann man in verschiedenen Aspekten finden, die kannst du in unterschiedlichen Dingen finden.
Absolut, ich sage dir, nein, ich würde jetzt auf keinen Fall jetzt das Angestelltenverhältnis runterreden oder sowas, weil ich weiß, manche, die brauchen eine gewisse Sicherheit, die, wie gesagt, jeder Unternehmer, schau mal, wenn jetzt alle Selbstständigen, alle nur Unternehmer und bla bla bla, dann würden ja große Firmen auch nie funktionieren. Mhm. Du brauchst ja auch in einem Team, je größer Firmen wachsen, du hast in großen Firmen auch immer Zugpferde drin.
Ja, sicher.
Du hast drinnen, weißt du, jetzt also im Stile A-Player und B-Player, man soll nur A-Player haben, also wie gesagt, man kann das jetzt alles ein bisschen aus der Literatur herausgreifen, aber wie gesagt, wir bleiben jetzt halt so ein bisschen street-bodenständig. brauchst du Zugpferde, die einfach Gas geben, die das genauso fühlen vielleicht wie du und die das sehen wie eine eigene Firma. Das kennst du ja oft bei Leuten, die meistens halt bei größeren Betrieben arbeiten. Ja, na, wir haben da bla. Also die reden in der Wir-Form. Das ist aber nicht seine Firma. Er arbeitet bei der Firma. Mhm. Das ist nicht seine, aber er kommuniziert schon so wie wenn seine eigene und das ist eigentlich das perfekte Beispiel, weißt? Mhm. Wo Leute sich damit identifizieren, wo du eine Culture baust. Und das sage ich ehrlich, das ist meines Erachtens auch nochmal so eine richtige Challenge, wenn du ein Unternehmen größer machst, weiter ausbaust, vor allem wenn es dann international ist etc. Das glaube ich ist eine sehr wichtige und essentielle Challenge, weil diese, nehmen wir es jetzt mal E-Player oder Zugpferde, das Unternehmen nach außen tragen und auch die und auch wie soll man sagen Zugfläche, wie soll man sagen, das Unternehmen nach vorne ziehen, was nur du alleine nicht könntest. Mhm. Never ever. Kein CEO der Welt könnte nur allein das Unternehmen nach vorne ziehen. Er braucht diese E-Player, damit sich das wirklich nach vorne bewegt. Dann noch so diese B-Player und C-Player, sagt man normalerweise, sollte es eigentlich eher aussortieren, weil das zieht halt meistens die anderen so ein bisschen runter, weißt? Mhm. Das ist immer, also...
Kommt sicher auch auf die Tätigkeiten an. Es gibt ja auch Tätigkeiten, die sind ein bisschen... starr und die müssen auch gemacht werden.
Das sowieso, aber ich glaube auch da, was die Leute halt komplett unterschätzen, ist auch diese starren oder sagen wir einfachen Jobs. Auch der geht am Abend mit seinen Freunden aus, der geht irgendwo hin, wenn der über seine Firma schwärmt, der ist die beste Saleskraft für deine Produkte, für deine HR-Abteilung, für alles. Mhm. Weil wenn der im Job, ja, bei mir ist richtig geil, hey, Top-Leute, boah, da haben wir das oder das Projekt. Das kann eine ganz einfache Arbeitskraft sein, aber er ist ein Sprachorgan. Und was kostet dich das? Nichts, außer sein Lohn. Den Lohn, den du ihm zahlst, dafür, dass er seine Arbeit macht, aber gleichzeitig macht er eigentlich Sales und Marketing für dich, ohne dass du ihm dafür zahlst.
Ja.
Nur weil du ihm ein geiles Environment bietest, geile Incentives und ihm einfach diese Marke spürbar und erlebbar macht. Also ich glaube, das wird massiv bei vielen unterschätzt. Ich weiß, da gibt es jetzt dann viele Agenturen so, hey, mach Employer Branding, bla, bla, man kann das dann immer so verschönern, aber das ist es am Ende des Tages auch.
Frage, ob man es nur nach außen hin macht und aufgesetzt oder ob
ganz genau, drin ganz ist. Genau, wenn man es wirklich so leben würde, wow, das ist meines Erachtens ein wahnsinniger Schub für ein Unternehmen. Mhm. Wahnsinnig.
Wie ist das für dich? Du hast vorher auch erzählt, du hast öfter mal in Dreck und Boden auch kennenlernen müssen. Und bevor du und ich glaube auch, dass es generell zum Unternehmertum sicher dazu gehört, dass es immer wieder Momente gibt, auf einem anderen Level, wenn es wächst, aber trotzdem, wo du immer wieder denkst, scheiße. Also, was war der schlimmste Moment für dich in deinem Unternehmertum? Gab es einen Moment, wo du gedacht hast,
es gab schon einmal einen Moment, wo ich mir gedacht habe, fuck, wenn jetzt nicht bald Kohle reinkommt, dann wird es Insolvenz oder Konkurs. Wie gesagt, ich habe den Gedanken halt nicht so weit in meinen Kopf lassen, weil ich mir gedacht habe, na, ich darf nicht mein Mindset beschädigen, weil das unterschätzen auch viele, wie wichtig das richtige Mindset ist. Vieles entsteht aus dem Kopf, ich glaube auch an so Energiefelder und sowas. Wenn der Kopf richtig tariert ist beim richtigen Mindset, dann, man sagt ja auch, der Kopf bewirkt, versetzt Berge, weißt du? Oder Wille versetzt Berge, der was natürlich aus dem Kopf und aus dem Mind kommt. Und natürlich, da schaust halt dann wirklich, schreibst zusätzliche Kunden an, alte Kunden aggravieren, schaust, dass du aus die bestehenden vielleicht noch zusätzliche Sachen machst. Ja, und natürlich fangst dann, ich habe dann auch halt zusätzlich dann halt noch in Krypto investiert, habe mir gedacht, okay, weil da kann sich halt auch, also ich kann es jetzt nicht steuern, ich kann jetzt die Kryptokurse steuern, aber bin halt da reingegangen und mir gedacht, hey, ein bisschen habe ich das, glaube ich, drauf und wie gesagt, kann man da vielleicht wieder den Polster schaffen, den ich dann halt wieder ins Unternehmen stecken kann, weil viele, darf man auch nicht vergessen, bei vielen Unternehmen, die finanzieren ja auch quer. Also ich habe ja auch viele Unternehmer kennengelernt, die sind jetzt nicht mit dem erfolgreich geworden, was die da nach außen zeigen und flexen. Mhm. Weißt, der hat was ganz was anderes, aber danach, wenn ich jetzt da sitze mit Lamborghini da vor deinem Podcast-Studio etc. fahre, weiß ich, nachher halt extrem viel Geld ausschaue, wenn ich da jetzt sage, hey, ich habe das Ganze mit Uhren gemacht, würdest du es in Frage stellen? Mhm. Nein, oder? Weil ich schaue nach Kohle aus etc., habe vielleicht eine fette Uhr am Arm, weißt du, präsentiere mich gut, könnte das sein, weißt? Vielleicht habe ich es aber mit irgendwelchen Paneele etc. gemacht.
Aber um zu deinem Punkt zu kommen, wo du in der Situation warst, wo du dachtest, vielleicht muss ich jetzt Konkurs gehen.
Das war, ja.
Hast du es dann aber noch retten können mit Krypto, oder
nicht? Na, nicht mit Krypto. Es sind dann zusätzliche Zahlungen halt reinkommen, mit denen ich halt jetzt dann nicht, sagen wir jetzt einmal, so schnell gerechnet habe. Wir haben einfach gewisse Aufträge halt dann ein bisschen schneller absolviert, dadurch die Liquidität halt schneller wieder reinkommen.
Die Motivation kommt dann wieder selber zurück, dass du sagst, okay, jetzt ziehe ich noch mehr durch.
Ja, die Motivation, muss ich sagen, die ist auch in dem Moment immer blieben. Ja, weil ich halt gewusst habe, einfach wenn es Gas gibst, wie gesagt, für mich ist jede Lebensader des Unternehmens ist Sales. Wenn das Sales nicht stimmt, kannst du alles andere schmeißen. Ist einfach so. Natürlich können sich deine Produkte von selber verkaufen, etc. Ja, das ist eh klar. Und Empfehlungen, bla bla bla. Aber nichtsdestotrotz braucht jedes Unternehmen eine Lebensader, die halt immer die ganze Trend, und das ist das Sales. Ob es über Ads ist, über Leute, die jemanden anrufen etc., aber das Sales ist das Essentielle, und da würde ich halt schon sagen, im Verkauf, in Sachen kreieren, in ja, einfach Visionen noch verkaufen, wo ich selbst davon überzeugt bin, weil nur dann verkaufst du es ja auch gut, meines Erachtens, außer du bist halt ein notorischer Lügner, aber am Ende des Tages, wenn du wirkliche Visionen hast, dann das glaubst auch, ja, dann geht's am Ende des Tages nur, hat der Kunde das Budget dafür, glaubt er auch an das, sagt er, hey, ja, das können wir so durchziehen. Ja, und dann, wenn alle dran glauben, glaube ich halt einfach auch, kannst du es auch halt immer umsetzen. Ich glaube an das. Mhm. Wenn alle dran glauben und Gas geben, der Wille versetzt Berge. Es ist nicht heute, nicht morgen, scheißegal, aber du wirst so lang gegen die Tür hauen, bis die Tür einbricht und du bist drin. That is it.
Ich glaube, du bist halt auch eine Gründerpersönlichkeit einfach durch und durch. Also ich glaube, du kannst auch nicht.
Ja.
Und wahrscheinlich brauchst du auch die Challenges, weil es dann florierst, wenn du irgendwie eben die Berge versetzen kannst, weil alles andere ist dir wahrscheinlich auch zu langweilig.
Ich kann was Lustiges auch dazu erzählen, weil du jetzt gesagt hast, eben in dem Moment, kann mich halt auch an einen Moment an meinem Balkon erinnern, wie ich einen geraucht habe und dann so drüber nachdenke und man denkt so, fuck, was ist das, so, vielleicht muss ich mich wieder anstellen lassen etc. Und dann habe ich einfach, es war so ein kurzer Moment, weil ich einfach klar habe und gesagt, Alter, du weißt ganz genau, dass das nicht geht. Also, dass ich in ein Angestelltenverhältnis eigentlich nicht mehr reingehen kann, weil ich zu viel Unternehmertum in mir habe, zu viele Leute kennengelernt habe und zu sehr davon überzeugt bin, dass ich weiß, dass es geht. Und dass ich weiß, dass da noch was Großes in meinem Leben entstehen wird. Wann der Moment kommt, wann dieser wirkliche komplette Durchbruch kommt, weiß ich noch nicht. Aber dass es kommt, das spüre ich irgendwie. Und da heißt es am Ende des Tages nur dranbleiben, weiterkämpfen und ja. Dann lacht man über die, wenn man dann zurück, man versteht oft, finde ich, die Gegenwart verstehst du oft nur erst, wenn du weiterkommen bist oder sagen wir so, die Vergangenheit verstehst du oft erst, wenn du in der Gegenwart zurückschaust nach gewissen Monaten, Jahren und dir dann denkst, fuck, scheiße, was waren damals eigentlich meine Probleme? Das ist heute gar nichts. Weißt, was waren damals meine Glaubenssätze? Das ist heute gar nichts.
Und wofür war das und das gut, was ich damals gar nicht bedacht hätte?
Ganz genau.
Gar nicht dran dachte.
Ganz genau.
Das denke ich mir. Ich finde das cool, weil ich denke, meine Tätigkeit damals als A&R, wo du als Talent-Scout bist, ich habe ein bisschen Gespür von Leuten. Ich spüre es auch bei dir. Also ich bin auch überzeugt
davon, dass
du die Vision, die du spürst und diese Ausdauer, die du verkörperst einfach, und das verkörperst du durch und durch, dass die sich rentieren wird. Das ist für mich keine Frage. Und dass du da noch weitere Berge versetzen wirst.
Die Stelle mit der Ausdauer, die schneidet man dann raus, um noch ein bisschen akzelerieren, und die spiele ich dann meiner Freundin immer vor.
Klingt gut, auch als Weckton und Klingelton und alles. Das können wir machen. Ich habe jetzt so von den Sachen, wo ich mit dir drüber sprechen wollte, ist das circa 10%, worüber wir jetzt mega verquatscht haben, aber damit war auch zu rechnen. Trotzdem ist es auch gut, weil ich wollte deine persönliche Story und dich als Persönlichkeit auch kennenlernen. Ich hatte ja auch sehr viele politische Themen und muss da auch ein bisschen wegkommen. Aber jetzt würde ich gerne zum Abschluss ein bisschen trotzdem mit dir schon doch drüber reden für die Leute da draußen, ja, die sich denken, ich möchte eigentlich den Weg in die Selbstständigkeit starten.
Mhm.
In Österreich. Was gibt's für Vorteile und Nachteile zum Gründen in Österreich? Was gibt es Vorteile, die du siehst?
Ja, definitiv. Österreich ist eines der schönsten Länder, die es meines Erachtens auf der ganzen Erde gibt. Ist so. Und ich war in wirklich viele Länder. Wir haben einfach... Ja, es ist immer die Frage, ob man nach Entwicklungen geht oder nach der Grundessenz. Ich sage jetzt mal von der Grundessenz her, würde ich sagen, schon haben wir eine sehr hohe Sicherheit. Wir sind sehr gut auch entwickelt, würde ich sagen. Die Leute unterschätzen halt immer auch, was wir eigentlich für große Firmen haben. Im Dachraum hast du viele Hidden Champions. Mhm. Dachraum, also Österreich, Deutschland, Schweiz, hat extrem viele Hidden Champions. Das heißt, ich weiß jetzt immer genau die Definition, aber irgendwie, die haben einen gewissen Umsatz, sehr hohen Umsatz, sind einer der drei besten in Europa in ihrem Fach.
Ich glaube, technologische Entwicklung.
Genau, irgendwie so und in irgendeiner Mitarbeiteranzahl. Also das sind wirklich halt auch gewisse Kaliber. Das ist jetzt nicht irgendein Lutschbetrieb, der jetzt auf der Welt nichts, der sagt dir vielleicht nichts, weil er in dem Mikro ein kleines Teil macht, aber dieses kleine Teil ist halt enorm wichtig auf der Welt und da sind die eine der Top Places, weißt du? Ja. Also
ich kann dir zum Beispiel nennen, was ich krass finde, ist die Bearbeitung vom Ton von diesem Podcast. Mhm. Ich habe das während meinem letzten Podcast, LGDX, bei jeder Folge selber gemacht und mit 1000 Tutorials auf YouTube und Audacity und probiert und wie kriegen wir es besser hin und bla. Und dann irgendwann, also nicht bei allen Folgen, weil bei der letzten irgendwann bin ich draufgekommen, es gibt so eine Seite, die heißt Auphonic und da war noch nicht, hat nicht jeder von AI gesprochen, da war ChatGPT noch nicht am Start, gar nichts. Auphonic.com und dann tue ich da einfach eine Tondatei hin. Und er spuckt sie mir aus und ist 10-mal besser als alles, was ich mit 2 Stunden Arbeit machen kann. So gut bearbeitet. Auch mit meinem Billo-Mikrofon, den ich zu Hause habe. Nicht mit diesem geilen Mikrofon, den wir jetzt hier im Studio haben, sondern mit den Dingen. Und dann schaue ich nach, Impressum, was jetzt, ne? Ist einfach eine Website. Er hat keine App. Also die Firma hat keine App, kann gar nichts. Und die sitzen einfach in Graz. Hat einfach das geilste AI-Tool vor Jahren schon gemacht, ist da, bis zu 2 Stunden im Monat kannst gratis dort auch bearbeiten lassen, den Rest zahlst halt. Super easy System. Einfach eine altmodische Website, die aber macht, was sie machen soll. Und jeden, den ich sie empfehle, jeder, der irgendwas mit Ton und Podcast und so machen will, denkt sich, oh, wie geil, das ist einfach in Graz. Ja.
Aber das ist schon ein guter Punkt. Perfekte Überleitung zu einem Punkt, der zum Beispiel schlecht ist, ist die Vermarktung des Landes Österreich, meines Erachtens.
Mhm.
Weil wir halt zum Beispiel solche riesigen Kaliber wie Red Bull einfach nicht komplett für uns genutzt haben. Das kennt jeder auf der Erde. Mhm. Oder, ja, würde ich jetzt mal sagen. Und haben wir einfach nicht so vermarktet, weil viele dann Leute noch so, Red Bull, Amerika, bla bla. Ey, du, das ist nicht Amerika, das ist, also gut, der Thailänder hat 51, ist eh klar, aber per se 49 können Österreicher. Oder KTM, auch da, was sich da jetzt mit KTM tut, also wie gesagt, im arabischen Raum etc. oder überall, wo die so Motocross fahren oder halt mit Maschinen halt, ist halt KTM schon eine Marke, die man kennt. Und wenn du das halt mehr labeln würdest als, hey, das ist eine Marke aus Österreich, das ist Qualität aus Österreich, weißt? Und da gibt's noch 100.000 andere Sachen, weil ich weiß auch im Tonbereich, weil du es genannt hast, da ist sie doch, im Ton sind Österreich auch sehr, sehr stark. Allgemein, was so ein bisschen mit Maschinen, Mechanik, da ist Österreich, sind wir da wirklich sehr, sehr gut.
Aber wir schaffen es nicht, uns selber zu vermarkten.
Genau, wir sind
einfach, das auf die Flagge zu schreiben und zu sagen, hey,
ganz genau.
This is Austria.
Ist so.
Hier ist so. Hast du diese Produkte und hier kannst du herkommen und
das fehlt. Weil das ist eben, was nämlich viel ausmachen wird, weil dadurch ist eh klar, weil es dir bei uns auch vielleicht ein Nachteil, wir haben halt nicht so viel Venture-Kapital oder Private Equity, glaube ich. Wir haben nicht so viel Risikokapital in dem Land. Deshalb gehen ja viele Leute bei uns in die Early-Stage-Phase und danach, wenn sie richtig skalieren wollen, müssen es halt woanders hin, aber das ist halt eigentlich, wenn du ehrlich bist, halt der dumme Ansatz, weil erst quasi, jetzt zum Beispiel, machen wir so ein kleines Beispiel, dein Podcast. Ich sehe dir Talent, denk mir, hey, boah, das geht cool, pass, ich investiere rein. Jetzt auf einmal geht das Baby voll an und jetzt brauchst du halt ein bisschen fettes Investment, damit du es halt richtig publik machst. Mhm. Jetzt sag ich, hey, boah, hab die Kohle nicht, oder wisst ihr, das kriegen wir jetzt nicht gerade nicht zusammen, ja, klopf halt mal in Amerika an. Das heißt quasi, ich gebe dir die erste Bühne, jetzt wissen wir, jetzt funktioniert und jetzt quasi gehst du ins andere Land und gehst eigentlich quasi durch die Tür, die eigentlich eh schon halb hat. Vor der Nase liegt, das ist halt da ein bisschen schade, weißt?
Also da gibt es zu wenig Support.
Support, glaube ich, bis zu einem gewissen Stadium. Aber ich glaube halt, es fehlt halt dann vielleicht an der richtigen Selektion erstens und zweitens, um das halt richtig zu labeln. Weil wenn man es richtig labelt, glaube ich halt einfach, dass viele ausländische Investoren sagen würden, hey, fuck, Alter, da kommt ja ein geiles Startup nach dem anderen aus Österreich raus. Wow, hey, das ist der richtige Markt, da setzt man sich jetzt hin. Weißt du, da haben wir jetzt Kapital quasi rein, weil, weißt, das
weil es attraktiver ist, ganz genau, weil es gut vermarktet wird und weil die Bedingungen halt
ganz genau, weißt, weil schon an, wie gesagt, ja. Schweiz etc., ich meine, natürlich, da können wir jetzt auch sehr weit ausfahren, aber per se, beides Alpenrepublik, beides ungefähr selbe Größe, beides nebeneinander, es gibt nicht viele Unterschiede. Mhm. Warum stehen die so da, warum labeln die sich komplett anders und wir so, weißt? Mhm. Es ist eine ganz logische Frage, obwohl wir neben Liechtenstein sind, neben Luxemburg, weißt? Wir sind ja auch in, geografisch liegen wir jetzt nicht so schlecht, ja. Weißt? Also, da glaube ich halt einfach, da würde ich mir mehr, ja, so ein bisschen... Ja, Push einfach für Österreich wünschen. Das ist einfach Faktum, weißt du? Das kann man meines Erachtens so sagen. Was halt meines Erachtens, wenn wir jetzt, wir wollen auch ja das positive Mindset schärfen, wenn wir jetzt einfach wieder zu den positiven Sachen gehen, ich glaube halt einfach, wir haben super Fachkräfte, wir haben super Leute, super Ausbildungsstätten, auch auf einem kleinen Raum.
Mhm. Super angebunden sind wir auch mit dem
ganz genau, Raum, Infrastruktur, 1A, weißt du, allgemein für den ganzen Central Eastern European Raum, wenn sich Leute ansiedeln wollen und in dem Markt Business machen wollen, sind es bei uns definitiv mit der Ansiedlung auf der richtigen Stelle. Ja, also ja, ich glaube schon...
Ich finde es auch cool, dass du die guten Seiten herausstellst.
Na, definitiv.
Aber das Verbesserungspotenzial, darüber darf man ja auch reden. Es gibt ja einige PolitikerInnen, die zumindest behaupten, dass sie Motox hören, deswegen vielleicht hören sie es ja auch.
Ja, cool.
Das ist ja mitnehmen und schauen, was man in die Richtung machen kann. Ansonsten muss man das halt mit der Zeit sich ja auch selber pushen und schauen, wie kann man eben einen Beitrag leisten, um mehr in die Richtung zu machen. Aber finde ich cool. Abschließend, deine Vision, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Wow, aber geht mir natürlich oft durch den Kopf. Da muss ich sagen, habe ich für mich selber noch nicht zu 100% so das letzte Fünkchen gesehen, wo ich sage so, hey, das ist so die Endversion. Aber ich glaube, so für die Vorformulierung würde ich wählen, ein erfolgreicher österreichischer Unternehmer, der auf internationaler Bühne Bekanntheit erlangt hat und jetzt vielleicht in die Politik geht.
Aber auch dann in Motox investiert.
Definitiv. Also ich komme immer wieder gerne in deinen Podcast. Wie gesagt, also ich das meine, das habe ich dir schon 100 Mal gesagt, aber das meine ich auch so, wie ich sage. Ich glaube anhand deiner Stimme, anhand deiner Persönlichkeit, dass das Ding noch richtig geil Fahrt aufnehmen kann. Du hast geile Gäste. Und wie gesagt,
geilsten Gast habe ich jetzt.
Ich glaube,
aber auch, um bei dir zu bleiben und nicht nur für mich zu sprechen. Deine Vision finde ich geil. Das finde ich geil und das kann ich mir richtig vorstellen. Das kann ich richtig, ich spüre es, wenn du es sagst und ich finde es richtig cool.
Danke.
Ich habe zwar abschließend gesagt, aber eine letzte Frage habe ich trotzdem noch. Wenn wir jetzt in die andere Richtung blicken, dem jungen Manu, was würdest du dem sagen?
Jung, von was reden wir so? 18?
Der junge Manu, der zum ersten Mal in die unternehmerische Schuhe steigt, also in den unternehmerischen
Weg. Das war jetzt mit 26.
Was mit 26?
Also so richtig Unternehmer.
Ist mir jung genug? Was würdest du ihm als Tipp, als Ratschlag auf dem Weg mitgeben?
Mach dir nicht so viele Gedanken, was andere über dich denken. Hab Eier, egal was kommt. Durchbeißen, weil am Ende des Tunnels ist immer ein Licht. Umgib dich mit den richtigen Menschen. Und vergiss nicht auf, auch wenn es ein Modewort ist, aber es ist so, auf die Work-Life-Balance, weil manchmal sind, wie beim Training, sind die Ruhetage das Entscheidendste fürs Wachstum.
Das ist schön. Das können wir auch sehr schön plakativ in ein Reel verpacken mit den 5 Tipps.
Ja.
Da kannst du es mitnehmen. Nein, finde ich sehr, sehr cool. Liebe Leute, ich hoffe, also danke wieder mal fürs Zuhören, dass ihr da dabei seid. Ich hoffe, ihr habt euch da ein bisschen Inspiration und Motivation mitnehmen können. Ich hab's auf jeden Fall mit meinem kleinen Projekt, das ich da mache. Aber wenn ich dann sehe, wie viel Durchhaltevermögen und Leidenschaft du mitbringst, das finde ich sehr, sehr geil. Maze and Friends muss man auf jeden Fall auf Instagram folgen und beobachten, wohin sich die Reise entwickelt, bis er zu dem Ziel kommt in 10 Jahren, wo man ihn dann eventuell auch wählen kann. Den Podcast dürft ihr natürlich gerne dort abonnieren, wo ihr ihn auch gerade hört. Da dürft ihr auch eure Kommentare reinschreiben, wenn ihr sagt, na, der Moe hat so viel Blödsinn geredet und der Manu hat recht mit allem oder umgekehrt. Wie auch immer, sagt das gerne.
Trotzdem auf jeden Fall folgen.
Egal,
was man sich gerade denkt, Mo Podcast folgen.
Schreibt die Kommentare, uns ist wurscht, was schreibt
es auch. Kommt genau, vergesst nicht, es ist immer für den Algorithmus. Egal, ob es gut, schlecht, kommentieren.
Aber wir hoffen, dass euch gut geht, egal was ihr gerade tut. Habt einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer und Bussi.